Werbung.
Das Brückengeflüster, präsentiert von Zweirad Schulz. Zweirad Schulz, die Profis rund ums Rad. Egal ob elektrisch oder klassisch, durch unsere kompetente Fachberatung finden wir für jeden das passende Zweirad. Profitieren Sie auch von unserem günstigen Hol- und Bringdienst sowie von unserem meisterhaften Reparaturservice aller Fabrikate. Zweirad Schulz. Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
Ich habe schon einige Aufstiege miterlebt, sogar mit Elfmeterschießen als Trainer. Aber dieses, das war sowas alles von spontan, auch als der Christian Klaasen kam. Ne? Der kommt vom Affenfelsen oder von der Ostkurve raus. Und das war damals mein Kapitän beim ersten Aufstieg. Ne?
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die Aufstiegsfolge hier am Montagmittag aus dem Studio. Wir sagen das deswegen, am Dienstagmittag aus dem Studio. Wir sagen es deswegen dazu, weil es mittlerweile schon fast 70 Stunden her ist, dieser Wahnsinn, der an der Bremer Brücke passiert ist, der Komet, der zweimal einschlägt in der Nachspielzeit. Wir haben mit der Technik für diese Folge ungefähr genauso lange gebraucht wie der VfL, um zur Potte zu kommen, sind jetzt aber bereit und begrüßen als allererstes im fernen Italien eine Frau, die am Samstag auch live mit im Stadion war und dann auch auf dem Spielfeld die Feierlichkeiten miterlebt hat. Sina Braun, hallo und vielen Dank für die Zeit. Liebe Grüße nach Italien.
Hallo, moin, ja, liebe Grüße.
Und dann haben wir im Studio Ihren Gesprächspartner vom Samstag am NDR-Mikrofon, Lothar Ganz, der den Leuten in Deutschland und der ganzen Welt erklärt hat, was den VfL Osnabrück ausmacht. Und auch natürlich wollen wir mit ihm nochmal ein bisschen sprechen, wie das denn alles so war und wie das einzuordnen ist in der Reihe der vielen legendären VfL-Aufstiege. Lothar, hallo, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, hallo, guten Morgen.
Und dann begrüßen meine Kollegin Susanne Vetter, hallo. Und ich noch einen weiteren Kollegen, den wir heute aber nicht als Journalisten eingeladen haben, sondern als Experte. Er verfolgt den VfL Osnabrück auch schon seit weit über 40 Jahren beruflich und privat noch viel länger und kann uns bestimmt auch ein bisschen was erzählen, in welchen Rang dieses Ereignis hier gerade einnimmt. Harald Bistouris bei uns im Studio. Hallo, moin.
Danke, dass ich mal hier sein darf im Podcast als Gast. Ich bin ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass ich meine Aufgabe erfülle.
Ja, dann lasst uns einsteigen, Sina. Man fährt ja immer an die Bremer Brücke und denkt sich, man hat alles schon gesehen, ne? Und dann passiert sowas. Was ist denn so das Erste, was du deinen Leuten dann erzählt hast, als du wieder zu Hause warst von diesem unglaublichen Samstag?
Also ganz ehrlich, ich war in so einer Art Schockstarre, kann man schon fast sagen. Ich musste erstmal realisieren, was eigentlich gerade passiert ist, weil man ist ja in so einem Flow irgendwie drin und in der 90. Minute haben wir uns schon aufgebaut und dachten, okay, jetzt haben wir noch 10 Minuten Sendezeit und die Sendung ist gleich vorbei und plötzlich macht man noch eine Sendung on top und das kam alles so wie Knallausfall, das war wirklich der Wahnsinn. Und als ich ja wieder im Auto dann irgendwie saß, dachte ich echt, boah, das ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, das Beeindruckendste, was ich wirklich beim VfL so oder überhaupt bisher in meiner ganzen Karriere so überhaupt erlebt habe. Also das war schon echt Wahnsinn.
Ja, Lothar, und du hast auch schon ein paar verrückte Sachen an der Bremer Brücke gesehen, aber das war auch was Besonderes, ne?
Ja, was ganz Besonderes. Also ich weiß, wir hatten uns ja kurz vor Ende unten verabredet mit Sina beim NDR und dann bin ich runtergegangen von der Tribüne. Da sagten die ersten Zuschauer noch zu mir, oh, Lothar geht, das wird nichts mehr hier. Ne? Und dann habe ich noch gesagt, nee, wir warten mal ab, ich muss unten zum Interview. Also und dass es dann nachher innerhalb 2 Minuten sowas passiert, das war verrückt und der richtige Wahnsinn und sehr schön.
Apropos Lothar geht, es sind tatsächlich ein paar Zuschauer gegangen und den können wir jetzt mal ganz kurz zurufen. Man sollte nie zu früh so ein Spiel abschreiben, oder Harald?
Nein, zumindest nicht an der Bremer Brücke oder in Heidenheim. Das war ja in Regensburg, glaube ich. Mhm. Doch, das war sicherlich in der Liste der dramatischen Saisonausklänge eins für den Spitzenplatz. 2007 war auch besonders, weil es da auch die Warterei gab auf ein Spiel. Aber da ist jetzt die Erinnerung so frisch und ich bin sicher, dass davon werden die Leute wirklich in 20, 30 Jahren noch sprechen von diesem 27. Mai 2023. Das steht mal fest. Mhm.
Da gab es selbst auf der Medientribüne Leute, die so ein bisschen Tränen in den Augen haben, habe ich gehört. Ich schieb's mal voran, weil es mir dann doch tatsächlich auch ähnlich ging in dem Moment. Also man ist ja schon im Arbeitsmodus, aber dann steht man dann schon irgendwie so mal 1-2 Minuten da und denkt sich so, ey, was ist das denn hier? Was ist da denn passiert?
Auch schlimm ist das nicht. Das war sicherlich nicht, die Tränen waren nicht, hat nichts mit Pollenflug oder so zu tun. Das ist natürlich, wenn du über einen Verein berichtest, du machst dir die Menschen auch ein bisschen vertraut, du lernst sie kennen, du kriegst mit, wie viel die Spieler dafür arbeiten, die Mitarbeiter, und das ist dann auch ganz normal. Man darf sich da nicht, in die Tasche lügen, dass Emotionen einen nicht unberührt lassen. Als Reporter ist völlig okay. Die Berichterstattung darf es nicht beeinträchtigen. Und da haben wir uns ja alle kurz geschüttelt und haben dann das gemacht, wofür wir da waren.
Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man so ein bisschen Routine einkehrt. Ne? Lothar, bei dir auch. Du hast schon ein paar Aufstiege begleitet und auch jetzt erklärt. Und also die Vorbereitung hätte ja auch nicht besser sein können, weil ihr beide, Sina und du, ihr standet ja am richtigen Platz, wenn man mal die, die Jubelarie von dem 2:1 auch sich die ganzen Bilder, die jeder gesehen hat, nochmal ins Gedächtnis ruft.
Ja, unglaublich. Und was Harald gerade sagte, also ich muss auch sagen, als das passierte, die ersten Fragen oder von Sina, also da musste ich mich auch zusammenreißen. Mir gingen die Tränen noch nah, und weil das so überraschend kam, und ich sage, ich habe ja auch schon einiges miterlebt, was Harald gerade sagte, 2007, da war es ja so, da sind die Fans auch schon alle auf den Rasen gestürmt. Unser Spiel war beendet, wir hatten gewonnen gegen Aalen, aber es lief noch in Magdeburg gegen St. Pauli, lief das Spiel noch. Hätte Magdeburg ein Tor gemacht, wären wir wieder raus gewesen.
Ne? Lindemann hatte noch eine Chance. Nicht?
Genau, Lindemann hatte dann
die Latte getroffen, glaube ich, oder irgendwas? Also, oder
knapp drüber. Vorbei.
Aber dieses war, vor allen Dingen, weil man auch so nah dran war. Ich weiß, Sina, du hast es ja noch besser miterlebt, oder wie ich dort, als das 2-1 fiel, ne, als dann die Spieler kamen und Omar Traoré, der sprang über eine Bande und Lothar und sprang mir in die Arme rein. Und ich als alter 70-Jähriger mit meinem Rücken habe gesagt, Omar, sag mal, bist du auf der linken Seite noch ein Mikro in der Hand? Ne? Und da muss ich erstmal mich stabil recken dort. Und ja, aber trotzdem, das war so schön, auch wenn ich umgefallen wäre, wär egal gewesen, weil das war so überraschend und so schön, weil wir alle dachten, sind wir ganz ehrlich, das Thema wäre erledigt gewesen. Ne? Dann kommst du auch mal vom Platz 6 auf einen direkten Aufstiegsplatz. Ne? Und das war schon toll.
Aber Sina, euer Interview, das war ja, das wird ja zur Legende hier in der Region. Das gucken sich die Leute ständig an. Wir möchten uns das auch gerne vom NDR besorgen. Unterstützt das bitte mal. Aber ihr habt es ja auch mit einer Freude und gleichzeitig doch Ruhe gemacht. Ihr habt die Fans um euch herum toben lassen. Hast du nicht manchmal Angst gekriegt, dass das völlig eskaliert?
Nee, ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Weil man irgendwie, also in dem Moment, man funktioniert ja ehrlich gesagt irgendwie. Und wir hatten ein paar Sicherheitsleute um uns herum und die Kollegen, die haben schon ein bisschen aufgepasst. Und letztendlich, ich glaube auch in dem Moment, als Christian Klaassen dann Lothar in die Arme gesprungen ist, das waren auch so Momente, die einfach toll sind. Und ich finde, da gehört das auch einfach dazu, dass die Stimmung da um einen herum irgendwie mitgenommen werden muss. Von daher wollten wir da auch keine, richtigen Absperrung oder irgendwie sowas drumherum haben, weil wir ja genau einfach mitten im Geschehen sein wollten. Aber ich glaube genau das, was Lothar eben sagte, in dem Moment, als das 2-1 fiel und die wirklich direkt vor uns in die Bande gesprungen sind, konnte das auch gar nicht erst irgendwie realisieren, weil irgendwie fiel das 1-1 und ich hatte dann immer nur meine Hand am Ohr und dachte, okay, wie steht es jetzt eigentlich auf den anderen Plätzen und was bedeutet das? Und dass in dem Moment dann das 2-1 fiel, ich habe in dem Moment, dass Janis Wülster das Tor geschossen hat, in dem Moment habe ich überhaupt gar nicht gesehen, weil wir da eigentlich nur am Rotieren waren. Und das war schon echt beeindruckend. Und Lothar, du wusstest auch gar nicht in dem Moment, wohin mit deinen ganzen Gefühlen. Und
ja.
Das war wirklich ganz toll irgendwie, wo man da in dem Moment erstmal steht und denkt, boah, was passiert hier eigentlich gerade für eine historische Sache? Das war schon echt Hammer.
Ja, das war, muss ich dir recht geben, das war so schön. Ich werde das auch nie vergessen, ne? Dass wir beiden da unten stehen und dieses erleben durften. Das war, ich habe hier schon einige Aufstiege miterlebt, sogar mit Elfmeterschießen als Trainer. Aber dieses, das war sowas alles von spontan, auch als der Christian Klaassen kam. Ne? Auf mal einer von hinten nach mir im Nacken und ich wusste gar nicht, wer es erst war.
Schön mit Sonnenbrille auch.
Schön mit Sonnenbrille, Lothar. Und dann habe ich gedacht, das gibt's auch gar nicht. Christian, der kommt vom Affenfelsen oder von der Ostkurve raus. Ne? Und das war damals mein Kapitän beim ersten Aufstieg. Ne? Und dass wir jetzt so zusammen dann noch da waren, also unglaublich schön.
pure Freude in den Gesichtern auch. Ne? Ja. Es gibt im Live-Bild beim 2-1 auch so ein, sieht man dich so ein bisschen im Anschnitt, wo diese pure Freude so super rüberkommt, wie du einfach so mit den Händen immer so auf diese Werbebände drauf klopfst in so einer ja, Freudenhandlung einfach. Ja. Das sind, glaube ich, also gibt es ganz viele solche Szenen, die das einfach wunderbar transportiert haben, was da los war in dem Moment.
Ja, ich habe dich ja bei den Aufstiegen auch beobachtet. 2000 gegen Berlin hat ja Michael Jonas, einen Teil der Reportage, unser langjähriger ehemaliger Kollege, hat ja nur dich beobachtet beim Elfmeterschießen und wie du dann nach dem entscheidenden Schuss bist du hoch zu deiner Frau, zu Siggi und hast die erstmal in den Arm genommen. Und wenn ich an 2007 denke, da war es die pure Freude, die du mit Pele geteilt hast. Aber so, wie du dich gestern gefreut hast, so ausgelassen, im besten Sinne wie ein Kind, so habe ich dich bei den anderen Aufstiegen, als du in Verantwortung warst, nicht gesehen. Woran liegt das?
Ja, das stimmt. Wenn du den ersten Aufstieg, da ging mir so das durch den Kopf, Elfmeterschießen, ne? Und Uwe hat ja Elfmeter gehalten und musste ja dann schießen. Und ich habe ja gleichzeitig die Geschäftsstelle auch noch gemacht und wusste ja, wie es um uns steht. Ja, in der Geschäftsstelle gearbeitet und gleichzeitig Trainer gemacht. Und da habe ich gedacht, wenn der Uwe jetzt diesen Elfmeter nicht verwandelt, ja, dann können wir wahrscheinlich den VfL abschreiben. Es gab damals circa 6,8 bis 7 Millionen D-Mark Fernsehgelder und wir sind ja angefangen mit 800 Zuschauern noch im Stadion 1996, mussten die Infrastruktur alles herbringen und da habe ich gedacht, dann ist es beendet. Weil ich wusste, Uwe ist ja nicht unbedingt der größte Elfmeterschütze. Ich habe immer so spaßhalber gesagt und Uwe versteht mich ja richtig.
Das hat auch jeder gesehen, der den Anlauf gesehen hat.
Von 10 Elfmeter halte ich vielleicht sogar 5 von Uwe so, ne, als Nicht-Torwart. Und der ging dann auch noch rein und dann war es für mich einfach so überraschend und cool geblieben. Aber jetzt hat man ja auch noch einen gewissen Abstand, man ist ja nicht mehr im operativen Geschäft, aber man wird ja immer VfLer bleiben. Du weißt es, Harald, ich war als 8-, 9-, 10-Jähriger schon da und jetzt, da hat man gedacht, es ist alles vorbei und dann passiert sowas auf unserer Seite dort und unsere Ecke in der Ostkurve innerhalb 2 Minuten und das freut mich so für den ganzen Staff, für die Spieler, für die ganze Geschäftsstelle. Ich habe auch hinterher noch mit den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle zusammen gefeiert und
musstest das Rad schieben, ne, nach Hause.
Ja, ich hab mein Rad nach Hause geschoben, obwohl, das muss ich sagen, meine Frau hat mir dazu geraten, ne, weil ja, das ist zu gefährlich, sie ist ja immer sehr vorsichtig. Ich wäre als alter Schenkelaner natürlich gefahren, klar, aber ich sage, ja, gut, dann mache ich es mal so. Aber war auch richtig.
Eins würde ich von euch beiden gerne, Lothar und Sina, noch wissen. Dieser Moment, es fällt es 2-1 und dann sind ja schon locker 400-500 Fans auch auf dem Rasen gewesen, haben sich da in diese Jubeltraube mit vereint. Und dann war es ja schon wichtig, dass die auch wieder verschwinden, um protokollarisch dieses ganze Ding einfach auch noch so ordentlich zu Ende zu bringen, dass sich hinterher nicht noch irgendwer beschwert und Einspruch einlegt. Ne? Mhm. Ich glaube, da haben ein paar Leute ganz gut reagiert, unter anderem der Stadionsprecher. Könnt ihr mal das aus eurer Sicht so ein bisschen schildern, wie das lief, dass ihr das geklappt hat, dass die Jungs da alle wieder verschwinden und Mädels, die auf dem Feld waren?
Ja, ich glaube, nee, also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass genau durch die Stadionsprecher und Lothar, ich glaube, du warst das auch, der da irgendwie gesagt hat, so, jetzt kommt alle einmal zurück und hast mitgeholfen und so auf dem Feld. Also ich glaube, da wusste in dem Moment eigentlich auch jeder Fan, die Freude musste einmal kurz raus und alle mussten einmal aufs Feld. Und dann waren aber auch alle, okay, warte mal, jetzt müssen wir alle wieder zurückgehen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass jeder wusste, okay, das ist jetzt wirklich wichtig, ich muss jetzt an die Seite gehen.
Ja, und die waren auch sehr vernünftig. Oder hattest du einen anderen Eindruck, ne, Sina, da in der Ecke? Ne? Okay. Ich sag, komm, das ist noch nicht, wir müssen wieder zurück. Ne? Und ja, und das dauerte ja nicht lange und dann ging es aber auch richtig los.
Ne? Also, gehört halt zu dem Moment irgendwie dazu. Ne? Also das hat man echt den Leuten auch im Gesicht gesehen, so, also aufs Feld völlig von Sinnen fast schon.
Ja.
Und dann so, okay, nichts kaputt machen jetzt.
Ja. Also Lothar als Ordner, der auch für Ordnung und Ruhe sorgt. Aber Lothar, sag mal, habt ihr denn mitgekriegt, was eigentlich mit dem Trikot von Jannis Wolf passiert ist? Ist es ja auch bei euch da um die Ecke geflogen? Hat das einer von euch eingepackt vielleicht?
Nee, das war auch mal weg, weil ich habe nur ein Zeug von Mario, ne, der holte dann noch, oder irgendwo hatten wir sogar von Fan, wollte, glaube ich, auch noch schon ein Trikot ausziehen. Damit, ja, es war so. Ne?
Und von 1996 am besten.
Ja, gib her, ein Trikot her. Ja. So.
Ja. Erik Engelhardt hat ja dann seins
genau, gegeben. Genau, Engelhardt hat seins gegeben dort. Ne?
Also ihr habt nicht gesehen, wo es hingegangen ist. War auf jeden Fall weg.
Nee, ja, ich weiß ja nicht, ob es jetzt in Italien ist, Sina. Ich weiß es nicht. Also ich habe das nicht mehr mitgekriegt.
Du, leider hier ist es nicht, aber vielleicht hast du es doch nicht.
Ja. Sina, ich hätte noch mal eine Frage als Kollege. Das war ja für dich auch eine besondere Situation, denn du bist keine neutrale Reporterin, zum Teil zumindest nicht, sondern du kommst ja hier aus der Region, aus der Osnabrücker Region und bist auch schon als Kind und Jugendliche zum VfL gegangen. Das war schon auch eine schwierige, wahrscheinlich, wie gehst du damit um vor so einem Spiel?
Ja, man ist natürlich trotzdem, man muss natürlich total neutral sein. Trotzdem dürfen wir natürlich auch, wenn es jetzt ein Nordspiel ist, natürlich auch irgendwie parteiisch sein. Aber das war natürlich, hast du vollkommen recht. Ich komme aus Bad Iburg, bin dort aufgewachsen. Der VfL ist der Verein, mit dem ich einfach groß geworden bin. Mein Vater hat mich im Stadion geschleppt, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich 6 Jahre alt war. Und ich dachte am Anfang irgendwie, ich stand auf der Nordkurve, auf der Alten noch und ich konnte nichts sehen, ich war noch klein und ich dachte, oh, ich will hier irgendwie, was soll ich denn hier, Papa? Und er hat dann gesagt, komm, dann setzen wir uns auf die Südtribüne und da saßen wir dann. Und dann fand ich es wieder cool, hat mich eingedeckt mit diversen Fanartikeln. Klar bin ich dann natürlich auch gebrandmarkt, muss man ja ganz ehrlich zugeben. Meine Mutter hat am 1. Juni Geburtstag, dementsprechend war der Aufstieg 2000 natürlich bei uns im Fernsehprogramm und über die Jahre 2019 war ich schon in der Sportredaktion. Von daher, der Aufstieg, den haben wir da natürlich dann auch mitgenommen. Da habe ich den aber noch aus einer anderen Position aus betrachtet. Und von daher, bei diesem Spiel, nach dieser Saison, jetzt da am Feld zu stehen und dann auch noch so einen Wahnsinn zu erleben, das war schon wirklich was ganz, ganz Besonderes, muss ich wirklich sagen. Also es waren viel im Stadion, die man dann natürlich auch kennt, so über die Jahre, auch natürlich aus Familie und wer alles so da war, das war schon echt, war schon klasse. Und trotzdem, natürlich versucht man neutral zu bleiben, ist ja irgendwie klar, aber so ein bisschen lila-weißes Herz ist da schon, kommt da schon mal durch.
Musstest du darum kämpfen, dass du besetzt wurdest oder hat man gesagt, Sina, das musst du machen?
Nee, bei uns wird das ja immer so eingeteilt, das ist immer so ein bisschen im Wechsel, aber ich habe schon gesagt, ich möchte unbedingt bei dem Spiel dabei sein und das war auch völlig in Ordnung. Also schon, wenn VfL spielt, dann wird schon irgendwie auch darauf geachtet, die wissen natürlich, dass ich hierher komme und darf natürlich auch nicht vergessen, das Wissen ist natürlich dann über die Jahre als 6-Jährige, wie gesagt, das war was 1994, das ja das erste Mal im Stadion war, da über die Jahre hat man natürlich viel erlebt und kennt die Spieler, kennt die Situation natürlich auch, dass das dann irgendwie auch klar war, nee, Sina macht das. Da ging es ja noch gar nicht darum, zu dem Zeitpunkt, als das irgendwie eingeteilt wurde, steigen die so eine Veranstaltung raus, so ein Erlebnis. Letztendlich war ich sehr, sehr happy, dass ich da eingeteilt war und muss wirklich sagen, das hat einen großen Platz in meiner Erinnerung jetzt. In meinem Erinnerungsalbum, sage ich mal schon. Das wird schon das größte Erlebnis bleiben erstmal.
Und ich meine, ihr habt aus dem Jahr 2000 auch irgendwie gelernt, ne? Weil ich weiß noch, ich war damals noch gar nicht in Osnabrück, ich habe das Aufstiegsspiel gesehen, habe mir auch gedacht, was ist das für ein Typ, der da diesen Elfmeter reinschießt, dieser Torwart ist ja legendär und dann hält er den auch noch. Und dann habe ich mir echt gedacht, oh, jetzt würde ich den ganz gerne im Fernsehinterview noch kennenlernen, aber damals war der NDR relativ schnell raus und dann kamen irgendwie Traktoren aus Mesum oder irgend sowas. Diesmal habe ich jetzt aus deinen Worten gehört, ihr habt dann spontan die Sendung verlängert, richtig?
Genau, also wir haben gesagt, okay, wenn wir in die Relegation kommen oder halt eben nicht, dann haben wir die Sendezeit bis 35, also schon 5 Minuten länger und haben aber gesagt, okay, wenn sie aufsteigen, dann werden wir definitiv verlängern. Und da war klar, wir können bis kurz nach 4 können wir senden, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, in der 90. Minute haben wir noch davon gesprochen und gesagt, okay, wir hören in 15 Minuten auf. Und das hat natürlich dann auch mit der Sendeplanung, da wird natürlich auch geguckt, okay, ne, wie geht das weiter? Und der Rattenschwanz, der dahinter hängt, da ist natürlich auch irgendwie viel dran. Und dann klar, als wir dann in die 96 haben wir gesagt, okay, einfach weitermachen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt diverseste Zettel schon in die Tonne gehauen und habe einfach gesagt, okay, komm, wir machen hier Freiflug mit Lothar an der Seite, kann ich tief. Klar, das war schon, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war wirklich toll, dass wir das so mitnehmen konnten und dass man da einfach das Erlebnis dann so den Zuschauer wirklich ins Wohnzimmer bringt. Das fand ich schon ganz wichtig.
Du hast gerade gesagt, wie emotional das jetzt auch für dich war und was da eben alles dann hinten noch dranhängt, also an mit Knopf im Ohr und gucken, wie es auf den anderen Plätzen steht, aber ja wahrscheinlich auch mit der Sendeleitung kommunizieren, mit den Kollegen, die im Stadion waren. Du warst ja nicht alleine da, sondern da waren ja auch noch viele, waren noch zwei Kollegen dabei, die kommentiert und moderiert haben mit dir. Wie ist das, wie muss man sich das vorstellen, in welcher Situation warst du dann, wie hast du dich wieder gesammelt, um tatsächlich dann auch so schnell wieder reinzufinden?
Ja, man muss ganz ehrlich sagen, man hat ja nur so einen kleinen Knopf im Ohr und das war wirklich wahnsinnig laut und ich habe teilweise gar nicht verstanden, zu wem ich jetzt rübergeben soll und wer welchen Spieler an welcher Seite irgendwo hat. Von daher, dann ist das wirklich, man muss gucken, man muss hören, man muss irgendwie auch reagieren. Das war schon in dem Moment, musste Multitasking sein, sage ich jetzt mal. Und wirklich dann auch gucken, okay, so jetzt einmal wieder Ruhe bewahren und einmal sagen so und jetzt geht's weiter. Man muss natürlich sagen, man funktioniert da einfach. Und es war ganz toll, dass Ben Wozni hat die Interviews gemacht mit den Spielern. Der stand halt wirklich da mitten in der Traube und hat da die Töne eingefangen. Wir hatten Tommy Reichenberger oben bei Patrick Kallatsch. Der dann auch nochmal seine Sichtweise da geben konnte, wie gefeiert wird und was er so erlebt hat. Und Lothar und ich da am Spielfeldrand haben in Erinnerung geschwelgt und so ein bisschen aufgesorgt, was so um uns rum passiert. Das war schon gut. Da waren wir natürlich drauf vorbereitet und dachten, okay, wenn das passiert, dann machen wir das so. Aber trotzdem, in dem Moment ist es immer nochmal eine ganz andere Situation. Ne? Da muss man dann einfach machen.
Ja, das hast du sehr profihaft gemacht. Ich habe es ja direkt mitbekommen und ich sag mal, Stöpsel im Ohr, der floch uns ja immer wieder raus. Ne?
Stimmt, du hast deinen Jubel verloren zwischendurch.
Ja, ne? Ich habe, gut, aber nachher war es dann auch egal, aber wichtig war, ich habe ja auch Sina dann immer ins Gesicht geschaut, ne, was sie alle dort machen muss. Und dann eben, ja, gleich kommen, kriegen wir noch einen Spieler zugeschaltet und. Also das war schon Action da unten und das hast du also sehr, sehr, sehr gut gemacht, Sina. Mhm.
Danke. Tommy Reichenberger war oben gesessen und hat gesagt, noch in der Nachspielzeit, ja, wenn hier ein Ding fällt, dann kann auch alles passieren. Wie war denn so der Glaube, Harald, bei dir? Du hast ja einige Aufstiege erlebt, um diese, ja, 90., 92. Minute rum.
Genauso wie bei Tommy. Wenn einer reinfällt, geht alles. Es ist nur ein Tor, das alles drehen kann und wie gesagt, in Osnabrück, ich meine, das Tor ist genauso gefallen wie damals das von Tommy. Langer Ball von Nuri aus der eigenen Hälfte, als es gegen Aalen um das 2:1 ging. Kopfballverlängerung, Adi und Tommy hatten dann reingemacht. So ähnlich ist es ja auch. Das sind halt die Maßnahmen, die man dann ergreifen muss. Doch, ich habe daran geglaubt. Ich habe euch ja schon im Winter gesagt, die steigen direkt auf.
Also und ich sag jetzt mal, als wir nach Saarbrücken gefahren sind, da haben wir uns ja noch schön vorher, wir sind ein bisschen früher losgefahren, weil wir hin und wieder noch mal alte Stadien besichtigen vorher. Und da hat Harald gesagt, auf der Fahrt, da haben wir gerade einen Kaffee gezogen, sagt er, wenn sie heute gewinnen, steigen sie direkt auf, ich mache jetzt eine Wette mit dir. Also ja, stimmt.
Ich habe mich auch mal auf dem Fenster gelehnt, ne? Oben auf Tribüne mit Frau Pötter, ne? Ja. Also als wir gewonnen hatten zu Hause. Und das ist auch schon 3 Monate her oder was. Ne? Ich sage, Frau Pötter, sehen Sie zu am 27. Mai, dass der Marktplatz frei wird. Ne? Und dann hat sie mich angeguckt, dann hat sie aber gesagt, wenn, dann sind wir ja auch flexibel genug. Das kennen Sie ja auch aus der Vergangenheit. Ich sage, ja, das glaube ich auch. Und so ist es dann auch schön zur Weile gekommen.
Harald, wir haben jetzt von Sina gehört, wie das ist, wenn man live berichtet, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Aber bei uns ist ja auch oft so, wir müssen quasi mit Spiel, mit Schlusspfiff schon fertig sein oder kurz danach. Was ist das für eine Situation für so einen, ja, ich sag jetzt mal alten Hasen auch wie dich trotzdem, dann so einen Text zu schreiben, der, ja, wo man dann nochmal alles oder, im Endeffekt oder, umwerfen
oder hast muss. Du auf, oder hast du auf Sieg geschrieben?
Nein, das wäre ja unprofessionell. Der Schnellschuss online, der muss so schnell wie möglich raus sein und deswegen bereitet man es natürlich vor. Und natürlich hatte ich einen Vorspann und einen Titel fertig, sah ich aber nicht, wie der hieß. Und dann musst du dich im Moment sammeln und das kennt ihr doch auch. Dann muss man neu anfangen, muss man sich konzentrieren. Man darf die Emotionen mitnehmen und dann rauscht es wie von selbst. Und auch den Kommentar zum Ereignis, ich kann das nicht. Es gibt ja Leute, die schreiben das vor, ne? Schreiben einen Kommentar für Niederlage, einen für Unentschieden, einen für Sieg. Das, finde ich, ist blutleer. Also ich brauche die Emotion, um dann das, was ich denke, meine und glaube, aufschreiben zu können.
Spannend ist ja dann schon auch immer, wie das eben in diesem Stadion Lothar vor der Ostkurve dann nochmal so kippen kann. Also dieser Spruch mit, muss ja nur einer reinfallen, dann, dann läuft das schon, weil dann fällt noch einer. Das hat ja einen Hintergrund, weil das dann einfach in dieser Ecke des Stadions so eine Magie hat. Lass doch mal ein bisschen drüber reden. Die Dortmunder haben ja dann schon auch ein bisschen den Kopf verloren, hatte ich so den Eindruck. Ne? Also vorher Lotka immer schön auf Zeit gespielt, alles im Griff gehabt, überlegt, Abschläge gemacht an die Seite, dass sie den Ball auch noch behalten. Und ganz am Ende, die haben ja die Bälle quasi wie von selbst irgendwie zu den Osnabrückern geschossen. Ne?
Ja, die waren natürlich auch geschockt. Man muss ja, ich sag jetzt mal, vom Fußballspiel selbst muss man ja sagen, Dortmund hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Welche Qualität in der Mannschaft steckt, das konnte man ja auch teilweise sehen. Aber dann, als dann gerade bei uns auf der Ostkurve, ich habe ja auch in der Halbzeit zum anderen Moderator auch mal gesagt, ich sage, wir warten erstmal ab, was gleich passiert, wenn wir erstmal auf unsere Kurve spielen. Ne, ich habe das als Spieler auch selbst erlebt. Ne? Und da gibt es so eine Magie. Es werden Kräfte auch mal frei. Du bist ganz eng dran am Publikum. Alleine, wenn du den Ball schon zur Ecke legst, ne? Und eine Kleinhansel macht ja bei uns die Standards. Oder wenn du, ich durfte das früher auch machen, wenn du dran, und dann haben die schon gesagt, nun bring das Ding vernünftig rein, das schaffen wir noch und so. Ne? Du kommst in eine ganz andere Situation rein. Und ja, und als dann das 1-1 fiel, ne, da war auf mal alles möglich. Und man konnte ja auch in den Gesichtern von Dortmund, die mussten sich auch erstmal sammeln, ne, wie kann das jetzt so passieren? Und dass sie dann auch mal sofort das Zweite kriegen, da waren die gar nicht drauf vorbereitet, ne, dass nochmal dieser Druck nochmal kam. Und dann muss ich auch mal sagen, wir haben heute einen anderen Fußball als früher. Heute wird ja hinten raus gespielt, was ja auch alles gut ist. Aber bei einem gewissen Bereich, da sage ich immer nach wie vor, dann ist auch mal ein langer Ball gut. Ja, da musst du auch mal die langen Bälle gerade zu Hause dann in die Box reinspielen, das heißt im 16er reinzuspielen, um dort auch das zu verlagern. Und dann bringt es nicht mehr, dass du hinten großartig rausspielst. Und da muss ich sagen, da hat Marc ja auch sich dann präsentiert, ne, wo er dann mit dem Körper reingegangen ist und den Ball weitergeleitet hat. Und das hat dann funktioniert.
War ja auch, glaube ich, die goldrichtige Umstellung von Trainer Schweinsteiger dann am Ende. Ne? Ja. Also, ja, wo man gesehen hat, okay, also wir haben ein super spielerisches Jahr gemacht. Also kann man schon sagen, dass der VfL eine der spielstärksten, wenn nicht vielleicht sogar die spielstärkste mit Elversberg-Mannschaft dieser Liga war. Aber an dem Tag ging es halt nicht. Ne? Einfach weil Dortmund super verteidigt hat, weil man selber vielleicht dann doch auch ein bisschen einen Zitterfuß hatte durch eben diesen ganzen Druck, der da war, den Sven Köhler zum Beispiel sehr ehrlich, anschaulich beschrieben hat. Und dann musst du halt als Trainer tatsächlich hingehen und sagen, come on, egal, Caro, einfach jetzt, wir bringen alle Großen, wir bringen dahinter so Jungs wie Welling und Wolf, die abfangen können. Absolut. Und hinten muss halt Cemfi mit seiner Schnelligkeit alles aufräumen. Ne?
Genau. Die langen Bälle spielen. Ne? Ja. Beiden Toren sind erst die langen Abschläge von Lotka vorausgegangen, die ja nicht an den Mann gekommen sind. Und dann kamen lange Bälle von Cemfi zurück und dann hattest du da Wiemann und Haider, die abgelegt haben. Ja. Und dann solche Ballkünstler wie Wolf und Simakala und Welling, die damit weiterarbeiten konnten. Das war so reiner Zufall war das nicht. Ich meine, Schweinsteiger hat immer betont, dass seine Mannschaft alles kann. Ne? Die können kombinieren, die können mit langen Bällen arbeiten, die können umschalten und sie können eben auch total wild spielen. Und das hat er in einem Interview gesagt, wenn wir ganz wild spielen, wenn es sein muss, wenn es drauf ankommt, dann sind wir am gefährlichsten.
Ja, das sehe ich auch so, aber du bist ja dann in einer Drucksituation, ne? Da muss ja alles passen, ne? Und das hat einfach gepasst, ne? Dass dann auch mal ein Techniker wieder am Ball war, ne? Dass vorher einer dort den Ball weitergeleitet hat, ein robuster Spieler, sprich Haider. Und ja, und klar, wenn es dann eng wird, ne, dann brauchst du natürlich diese Techniker wie Simakala, die dann auch das Ding reinbringen können.
Sinado, wie hast du es gesehen?
Ja, ich habe mich vor 2-3 Wochen war Tobias Schweinsteiger bei uns im Sportclub zu Gast und wir sprachen auch darüber, wie wichtig der Kopf ist, dass der frei sein muss und dass man damit man überhaupt so spielen kann. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, oh, jetzt wird der Kopf bestimmt irgendwie einsteigen und jetzt ob die das nochmal umreißen. Und dachte dann, als Marc Haider reinkommt, dachte ich, ah, okay, komm, der wird das hier heute in seinem letzten Spiel, wird er das jetzt hier nochmal machen. Und das wäre natürlich so die Geschichte, wenn er noch das Tor schießt. Aber ich fand es total bemerkenswert, wie der Kopf bei den Spielern dann wirklich nach diesen bis zur 90. Minute wirklich, vielleicht ist es das jetzt gewesen und so, dass die dann nochmal sowas hingelegt haben und dann halt auch eben noch Wolf da irgendwie in der 85. wird er eingewechselt und dann schießt er mit seinen 23 Jahren, behält er nochmal den kühlen Kopf und sagt so, jetzt mache ich den da auch nochmal so rein. Also das war schon wirklich bemerkenswert, muss ich wirklich sagen.
Mhm. wenn man das von oben gesehen hat, auch erst Simakala nimmt den Ball nach dem 1-1, nimmt ihn, geht so relativ entspannt zurück irgendwie, ganz kurz die ersten zwei, drei Schritte und dann hat der Neuser voll explodiert und hat nochmal alle mitgenommen. Ne? Da wart ihr auch ganz nah dran, Sina, oder? Das war so ein Moment, wo man gedacht hat, boah, jetzt reiß hier alle nochmal mit.
Ja, und in dem Moment habe ich mich an die Worte von Tommy Reichenberger, die du eben schon angesprochen hast, wieder erinnert und dachte, ey, hier kann nochmal was passieren. Und auch wenn man an das Spiel gegen Zwickau denkt oder so, wo man echt nochmal sagte, boah, was kann da alles noch irgendwie passieren? Und 6 Minuten Nachspielzeit ist ja dann auch nochmal ein bisschen. Also ja, das war schon klasse, wie die da wirklich dann nochmal gesagt haben, so jetzt Feuer. Und ich glaube, dieses Tor war extrem wichtig und von Simakala natürlich dann auch, ja.
Und Benni, du hast hinterher mit Sven Köhler gesprochen, das ist gerade angesprochen, der ist war sehr, sehr emotional und hat nochmal diese Drucksituation beschrieben und zwar richtig anschaulich. Kannst du da nochmal kurz was zu sagen? Wie war das?
Gnadenlos ehrlich. Also das ist was mich in dem Gespräch super beeindruckt hat, dass er einfach in diesem Moment auch gar nicht mehr versucht hat, irgendwie, ja, zu kontrollieren oder jetzt irgendwie so eine Pseudostärke da irgendwie vorzuschieben, die ja im Fußballbusiness oft gerne dann vorgeschoben wird, weil es einfach in gewisser Weise auch verlangt wird, muss man ja auch sagen, sondern der hat einfach nur ganz ehrlich beschrieben, wie krass das einfach ist, also wie, auch weil du es einfach so sehr willst, sie wollten es ja für sich selbst auch als erstes, aber auch für den Verein, für die Region, für dieses ganze Jahr, das sie da zusammen verbracht haben als Mannschaft und wenn man dann halt schon auch den Gedanken im Hinterkopf hat, so ja, wäre jetzt halt schon nicht so ganz so geil, wenn es halt nicht klappt, dann macht das ja schon was mit einem. Und das hat auch Engelhardt hat es dann sehr viel später nach Schlusspfiff in dadurch auch dann sehr viel berückteren Worten, aber auch nochmal ähnlich beschrieben, dass das halt schon auch eine Drucksituation ist, die kann man nicht wegdiskutieren, die ist halt einfach da, ne? Und also wie gesagt, das fand ich auf jeden Fall einen super authentischen O-Ton. Harald?
Ich wollte noch mal einen Satz zu Sean Simakala sagen. Ne? Denk mal bitte dran, wie der hier auch manchmal angefeindet worden ist und ihm unterstellt worden ist. Er wäre schon längst bei einem anderen Club in Gedanken. Und der Junge hat hier einen solchen Schritt mehrere Schritte nach vorne gemacht, ist zum Teamplayer geworden. Der hat überhaupt nicht gejubelt nach seinem Tor. Der hat immer nur den Zeigefinger hochgereckt und hat gesagt, ein Tor noch! Ein Tor noch. Das konntest du sehen. Das war für mich so fast der Moment der Saison oder seiner Entwicklung. Und das sind eben auch Spieler, die vielleicht nicht über das ganze Spiel immer einen bestimmten Level haben, sondern die haben die ganz hohen Ausschläge nach oben und dann auch mal wieder nach unten. Aber die musst du so nehmen und akzeptieren. Und das macht der Tobias Schweinsteiger. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn es vertraglich wahrscheinlich das nicht hergibt, aber dass der in Osnabrück bleibt, weil er sich hier sehr wohlfühlt und weil er weiß, was für eine Entwicklung er hier genommen hat, auch mit dem Trainer.
Das konnte man auch nach dem Spiel sehen, ne? Bei Simakala auch, der ging nachher oben in den VIP-Räumlichkeiten, ne? Hat sich so gefreut, der ging da durch und also ich sag jetzt mal, das sind Unterschiedsspieler.
Ja.
Ja, und wenn diese Unterschiedsspieler, wenn die jedes Spiel so funktionieren würden, wie sie dann ab und zu auch abrufen, ja, ne? Dann wären sie erstmal nicht mehr in Osnabrück, ja, und das wäre schon ungewöhnlich. Ne? Man darf nicht vergessen, in Köln, was hat der für ein Tor vorbereitet dort gegen Viktoria, ne? Hat jetzt wieder das entscheidende Tor mitgemacht und diese
die
Spieler,
Nervenstärke auch gegen Zwickau, ne? Muss genau, auch was mal haben.
Ja, und diese Spieler, die muss man auch so ein bisschen lassen, ja, und die darf man genau auch nicht verurteilen, wenn es mal nicht so läuft und das Gefühl, mit diesen Spielern umzugehen, das muss ein Trainer haben, das lernst du aber nicht während des Lehrgangs zum Fußballlehrer, sondern das musst du als Kabinentrainer und das musst du als Mensch auch haben. Und das sind Fähigkeiten, die kannst du nicht erlernen, die musst du als Trainer haben. Und da spreche ich jetzt mal von einigen Trainern, die ich erlebt habe, aber unter anderem ist Tobi natürlich derjenige. Und das zeichnet sich aus, wie die Spieler sich dann auch entwickeln hat. Sprich Engelhardt, sprich Simakala, jetzt sprich in der Rückrunde, seitdem Tobi auch da ist.
Für mich war bei Simakala der Moment so ein bisschen auch nach dem Dortmund-Spiel, also das Hinspiel, zweites Spiel im Jahr 2023 haben wir jetzt, wo Makala in der letzten Minute das Ding vor der Torlinie holt, auch einer der vielen legendären Momente dieser Saison. Makala aber auch ein gutes Spiel gemacht hat, auch getroffen hat und dann hat er das Haider-Interview gestürmt, das ich mit ihm gemacht habe und ihn auch noch extra mal dafür gelobt, was er einfach für ein geiler Typ ist. Bestimmt auch mit dem Hintergedanken, dass der alte langjährige Kapitän ja auch Abstriche machen musste, was seinen eigenen persönlichen Status betrifft, so muss man es ja auch mal sagen, der da nur noch von der Bank gekommen ist und er ihm dann aber damit schon auch so ein Zeichen gegeben hat, trotzdem unbestritten unser Mann, wir brauchen den. Und das hätte ich vorher von ihm, habe ich sowas irgendwie nie so wahrgenommen. Also, dann habe ich mir in dem Moment echt gedacht, wow, ey, das ist neu und das ist cool und das könnte wichtig sein für so eine Mannschaft. Sina, wie hast du denn Tobias Schweinsteiger dann im Interview erlebt, das vor 2 Wochen? Das ist ja bestimmt dann auch ein cooler Moment, wenn er dann zu euch ins Studio kommt, ihr verfolgt das dann die ganze Zeit und dann kriegt man das ja auch mal so hautnah mit, wie er dann tickt.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!